in Christo. Unser Thema Worte der Weisen und ihre Rätsel. Wir verzichten sofort auf unsere eigene Weisheit, die gar keine ist, sondern wir hören Worte der Weisheit Gottes, unseres himmlischen Vaters, durch Jesus Christus. Wie wir in der Einladung haben zur Kenntnis nehmen können, ist dieses Thema im ersten Kapitel der Sprüche Salomos, in Vers 6 vorhanden. Worte der Weisen. Bruder Geier pflegte zu sagen, mit dem, womit ich mich beschäftige oder befasse, stelle ich mich selber dar. Wenn ich als Kaminfeger mit Ruß umgehe, dann werde ich rußig. Als Bäcker mit Mehl, dann werde ich weiß. Und so weiter. Und hier nun, wer mit Weisen umgeht, ganz selbstverständlich, der wird weise. Eine Voraussetzung ist hier zu nennen, dass wir durch die Gnade Gottes den Geist bekommen haben, der uns befähigt, Worte der Weisen Gottes, Worte der Weisheit Gottes zu hören, zur Kenntnis zu nehmen, zu erkennen, zu verstehen und damit dienen zu können. Deshalb hören wir in die ersten Verse in diesen Sprüchen, Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Salomo, ein Jude, Sohn Davids, König Israels, haben wir gelernt, ist ein wunderbares, auserwähltes Modell, Darstellung des wirklichen Sohnes Davids, des wirklichen Königs Israels, Jesus Christus, des wirklich Weisesten von allen Menschen, Jesus Christus, und so weiter. Und Salomo hat als zweiter Sohn der Bathseba einen feinen Namen bekommen, durch den Propheten Nathan, und der heißt Jedidja, das heißt der Geliebte Gottes. Der Geliebte Gottes. Begründung, wozu diese Sprüche hier gegeben sind. Um Weisheit und Unterweisung vorerst einmal zu kennen. Ihr könnt sagen, ich kenne Bruder Ruhl, aber erkannt habt ihr Bruder Ruhl noch lange nicht. kennen, kennis nemen, wissen om, Wahrnehmung der äußeren Erscheinung, der Form. Das ist das Erste. Um Weisheit und Unterweisung zu kennen, aber sehr wichtig. Um Worte des Verstandes zu verstehen, kommt schon das Verständnis. Worte des Verstandes. Ein prächtiger Bruder oder Schwester der Weisheit. Weisheit und Verstand. Erstes Paar am goldenen Leuchtturm. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Weisheit hat alles geplant, überwaltet alles, durchschaut alles. Und die Weisheit ist nach der Beurteilung unseres Gottes noch gewaltiger als der Begriff Licht. Denn Jesus bezeugt, ich bin das Licht der Welt. Gewaltig, wunderbar. Und wir sollen, wie wir im Gebet gehört haben, als Licht erscheinen hier in dieser Welt. Aber die Weisheit geht dem Licht weit voran, voraus. Das Licht muss der Finsternis weichen, Golgatha. Aber die Weisheit wird von der Bosheit nie überwältigt, sondern da erhascht er Gott. In seiner Weisheit erhascht er die Weisen in ihrer List. Um Worte des Verstandes zu verstehen. Zuerst waren wir ja verfinstert am Verstande. Jetzt sind wir erleuchtet am Verstande. Worte des Verstandes zu verstehen, um Gerechtigkeit und Recht und Geradheit, Recht und Gerechtigkeit, richtiges Beispiel, ähnlich klingende Worte, ergänzen sich aufs Vollkommene für einen Baufachmann nach dem Zeugnis der Schrift. Kurz erinnert daran, Recht hat es zu tun mit den Ordnungen horizontal von Mensch zu Mensch, von Nachbar zu Nachbar, von Volk zu Volk. Die Messschnüre des Rechtes, sagt die Schrift. Messschnüre an einem Bauplatz horizontal gezogen vom Vermessungsingenieur. Längen und Breiten, die Begriffe des Rechtes. Unsere Erdoberfläche ist eingeteilt in Längen und Breitegrade. Recht. Die Gerechtigkeit aber, das Senkblei der Gerechtigkeit, vom Höchsten heruntergelotet bis in die Baugrube des Totenreiches. Von Gott, dem Vater, und dieses Senkblei der Gerechtigkeit, Gott, das heißt Jesus Christus, den er erniedrigt hat bis in den Tod. Und ans Kreuz und dann bis in den Tod. Ordnung zwischen Gott, dem Höchsten, und dem tiefstgefallensten Geschöpf, Senkblei der Gerechtigkeit. Und wenn da unten der Eckstein gelegt ist, namens Jesus Christus, dann wird das Senkblei beim Bau immer höher gezogen bis zur letzten Vollendung. Und Gerechtigkeit. Ich schließe den Hinweis wieder mit der feinen Erklärung, Vorstellung der beiden verschiedenen Begriffe. Es hat noch wohl kein Rechtsanwalt gewagt, als Firmenschild vor seiner Haustür zu schreiben, Gerechtigkeitsanwalt. Da würde jeder, der das liest, denken, Also, nein, nicht Gerechtigkeitsanwalt, und unsere Sozialisten in Zürich, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, haben eine, oder nach dem ersten Block sogar, eine Zeitung gegründet und warten nur zu überschreiben, ihr Blatt zu überschreiben, Volksrecht, ja nicht etwa Volksgerechtigkeit. Das ist einfach vorhanden und in unserem Gotteswort ganz klar erklärt. Also, um dem Jüngling Erkenntnis, ich habe da etwas übersehen, die Gerade ist die kürzeste Verbindung von zwei Punkten. Nicht abweichend zur Rechten, aber auch nicht abweichend zur Linken gilt für uns. Und der Apostel Paulus fand Gnade und Glauben und wurde eingesetzt in sein Apostelamt in Damaskus an der Straße, die Gerade heißt. Die gerade kürzeste Verbindung zwischen Gott dem Höchsten und dem tiefstgefallensten Arthur Moon, heißt Jesus Christus, das alles an einem Punkt sogar beisammen. Weiter. Um einfältigen Klugheit zu geben. Ja, wer von uns gehört zu den Einfältigen? Ah ja, wir haben schon gelernt. Klugheit zu geben. Ja, die Schlange war klüger als alle anderen Tiere des Feldes. Das ist eine unheimliche Sache, die Klugheit. Nein. Die Klugheit ist noch wunderbarer als die Weisheit. Die Klugheit heiligt die Weisheit. Was hat der Bruder Muhl eben gesagt? Weil geschrieben steht, die Weisheit ist in Klugheit zu Hause. Die Weisheit Gottes bewohnt die Klugheit. Sie wohnt in der Klugheit. Ja, das soll die besser sein noch als die Weisheit. Was ist größer, das Tempelgebäude oder das Gold im Tempel? Also die Bundeslade, die Sühnedecke, die Theorien. Jürgen Bromm sagen es selbstverständlich, das Gold, die Bundeslade, Sühnedecke, viel wichtiger als also die Mauer da, die Wände, die Decken und so weiter. Nein. Denn was ist größer, stellt Jesus die Frage. Das Gold oder der Tempel? Der Tempel, der das Gold erst heiligt. Ohne Zweifel ist der heiligt, größer als der geheiligt wird. Ja. Bitte, wenn ein Goldklumpen irgendwo herumliegt, misshaufen, ne? Ist das Gold dann auch geheiligt? Eigentlich noch gleich viel wert. Ne? Aber von Heiligkeit und Sauberkeit und Reinheit absolut keine Rede mehr. Was ist größer? Die Opfergabe Gottes, Jesus Christus, oder der Altar, der die Opfergabe erst heiligt? Also der Altar, haben wir gesagt, ist nur der Untersatz. Und so vergabe ich doch das Wichtige, das Größte. Nein. Der Altar heiligt die Opfergabe. Und wir haben gelernt, alle Altäre, soweit sie in unserer Bibel von Gott angeordnet wurden, stellen nichts Geringeres dar als die Liebe Gottes. Und der Geber ist immer größer als die Gabe. Die Opfergabe Gottes an eine verlorene Schöpfung heißt Jesus Christus, wunderbar. Aber was wäre diese Opfergabe wert, wenn es nicht die Liebe Gottes wäre, die die Opfergabe gebracht hat? Wie viel wert? Nichts wert. Und so weiter. Seht, so dürfen wir lernen, Klugheit, dem Jüngling Erkenntnis und Besonnenheit, wunderbar, ein Jüngling, schon Erkenntnis Gottes und Jesu Christi erleben kann, wie ich, war ungefähr 20 Jahre alt, als ich zum Glauben kommen durfte. Und jetzt habe ich 86 hinter mir. Also, da darf man allerlei erleben und nicht erfahren, sondern an Kenntnis und Erkenntnis und Weisheit und Klugheit und Besonnenheit und zunehmen, hoffe ich. Der Jüngling bekennt Erkenntnis und Besonnenheit. Der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen. Ja. Denken Sie an, wer schon weise ist vor Gott, und der hat es ja jetzt, nicht wahr? Wer dann hat es gerade nicht, wenn er meint, er habe es jetzt. Hat mir mal ein Bruder gesagt, in einer Erkenntnisfrage im Blick auf Weltgeschehen, prophetisch, war ein Zürcher, breiten Zürich-Dialekt noch. Jetzt ist mal der letzte Knopf aufgegangen. Der letzte Knopf aufgegangen. Ich habe dann nichts gesagt. Aber gedacht habe ich schon. Nicht so. Der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen vorerst. Und der Verständige wird sich weisen Rat erwerben. Also wenn man schon verständig ist, dann ist man ja verständig. Ja, dann fällt uns noch weiser Rat. Weisen Rat zu erwerben, um einen Spruch zu verstehen. Ja. Ihr kennt sicher auch die Redeweise, wenn einer drauf losschwatzt und sich weise vorkommt, du mach keine Sprüche mit. Ja. Also hier dürfen wir sagen, Gott, unserem Herrn sei Dank für diese Sprüche, für jeden einzelnen Spruch. Ich vergleiche diese Sprüche Salomos, weil meistens in einem Spruch immer ein Doppelbegriff erwähnt ist, wie bei einer Säulenhalle mit Doppelsäulen, Abständen von 5 Metern, zum Beispiel. So sind, ich habe ja die Jünger Jesu, beneidet, weil wir von ihnen lesen, und sie wandelten in der Säulenhalle Salomos. Da war also noch ein Rest von der wunderbaren Säulenhalle des Tempels, den Salomo gebaut hat. Habe ich die beneidet? Ja, nein, wir brauchen sie nicht zu beneiden. Wir haben die lebendige Säulenhalle Salomos, Doppelsäule, der im Speisesaal auf der Landsteinbacher Höhe schon gelegentlich war, der hat dort auch immer ein Säulenpaar nebeneinander. Also, und jetzt sind wir in Vers 6 unser Thema. um einen Spruch zu verstehen, und verschlungene Rede zu verstehen. Verschlungene Rede zu verstehen. Gordischer Knoten, den lösen. Von Daniel lesen wir, er hatte den Geist der Knotenlösung. Das war ein Psychologe, ein Psychiater. Knotenlösung, psychische Knäuel. Darf ich mal schnell für alle Fälle meine Bibel vorstellen? Die besteht jetzt dann bald aus fliegenden Blättern. Also ich muss das auch sehr sorgfältig mit meinem teuren Gotteswort umgehen. Um einen Spruch zu verstehen und verschlungene Rede, und jetzt, Worte der Weisen und ihre Rätsel, verschlungene Rede. Gerade in den Sprüchen. Überall. Am meisten bei unserem Apostel Paulus. Wo fängt bei ihm ein Satz an und wo hört ein Satz auf? Da weiß man ja nie, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll. Und dabei schreibt er dann, worin er von meinem Verständnis, dem Geheimnis des Christus, merken könnt, mein Verständnis, wie ich euch eben nur in kurzem geschrieben habe. Nur in kurzem geschrieben habe. Weil ihm gegeben ist, nur die großen Linien des Gesamtheilsprogrammes und der Bibel Gottes zu bezeugen. Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht Jehovas ist der Erkenntnisanfang. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Also Furcht, Furcht des Herrn, der Weisheitanfang, hier der Erkenntnisanfang. Erkenntnis, Offenbarung Gottes, in die verborgensten Räume und Tiefen. In jeder Richtung, nach Länge, Breite, Tiefe und Tiefe und Höhe, ist Erkenntnis. Ja, nicht lesen, wie in Übersetzungen geschrieben steht, dass die Liebe Gottes in Christus jede Erkenntnis übersteigt. Ja, nicht das total falsch. Da steht Kenntnis, das Wissen. Jede Art von Wissen übersteigt die Liebe Gottes. Denn unsere Liebe soll ja mehr und mehr überströmen in aller Erkenntnis. Bitte. Also, das ist dann die Kraft der Liebe, die Erkenntnis. Jetzt machen wir einen Sprung ins Buch hier. Kapitel 11. Hier 11. Einer der Freunde Hiobs spricht namens Zophar. Gibt sich alle Mühe, seinem, ja, man muss fast sagen, ehemaligen Freunden aus seiner Meinung, so die Meinung zu sagen, ihn zu überführen, dass es zwischen ihm und Gott doch nicht stimmen könne. Er hat je gesehen, dass Gott einen Gerechten geschlagen hat? Das war die Überzeugung der Freunde Hiobs. Die Freunde Hiobs hatten Weisheit Gottes, haben sie aber missbraucht zu keulen, um ihren ehemaligen Freund und sehr geachteten Mann, Mann Gottes, ja, zusammenzuschlagen, ihm zu beweisen, dass es bei ihm nicht stimmen könne. Da spricht er in Vers 5, aber möchte Gott doch reden, oder möchte Gott doch reden, und seine Lippen gegen dich öffnen. Aha. Also, dieser Freund war überzeugt, wenn Gott jetzt mit Hiob reden würde, dann würde er Hiob richten und mindestens ermahnend oder wir machen gleich den Sprung zum Verständnis. Hat Gott dann noch einmal mit Hiob selbst geredet? Ja. Nachdem selbst den drei Freunden dann der Jüngling noch sich zu Wort gemeldet hatte, dürfen wir nicht stehen bleiben, nur kurz darauf hinweisen. Der Jüngling redet noch. Dann lesen wir eine Stimme vom Himmel. Wer verbirgt die Worte Gottes mit Unkenntnis hier unten? Wer spricht Worte der Torheit? Da war der Elihu, der gesprochen hat. Aber Gott wendet sich an Hiob. Und Hiob ist bereit, er hat schon vorher an einer Stelle erklärt, ich, Hiob, muss schuldig sein. Können wir das, dieses Wort auch aus dem Munde Jesu hören? Gilt für ihn auch, ich muss schuldig sein, wenn eine verlorene Schöpfung gerettet werden soll, stimmt? So auch genauso bei Hiob. Hiob war bereit, die Torheit seiner Freunde auf sich zu nehmen und sich von Gott anrennen zu lassen, anstelle der Freunde Hiob. Denn als Gott den Hiob rehabilitiert, spricht er zu seinen Freunden, so geht nun zu meinem Freund Hiob, wenn er für euch bittet, dann muss ich nicht an euch tun nach eurer Torheit, wie ihr geredet habt, denn ihr, Freunde Hiobs, hat nicht geziemen von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Ist klar. Und das hat Gott dem Satan beim zweiten Anlauf gesagt. Er ist in deiner Hand. Du darfst auch seinen Leib jetzt anfassen, ihn selber. Er ist in deiner Hand, obwohl, was sagt Gott jetzt? Obwohl Hiob mir gegenüber tadellos darstellt. Ich habe gegen Hiob gar nichts anzumelden. Hiob steht vor mir tadellos. Das Wort ist so wichtig, dass ich das genau lesen darf oder muss. Das ist Kapitel 2 schon. Vers 3. Und Jehova sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht hier? Seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse neigen. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, obwohl du mich gereizt hast, ihn zu ihm ohne Ursache zu verschlingen. Ist das klar? Und wenn wir das Buch Hiob verstehen wollen beim Lesen, dann haben wir hier festzuhalten. Durch dick und dünn, was da geschrieben steht, Hiob hat immer geziemend geredet von Gott. Und Gott hat nicht das Geringste an Hiob aufzusetzen. Weil Hiob das gottgewählte, zuverlässige Modell für Jesus Christus ist. Und Gott den Hiob so geschult hat. Bitte. Wenn ich weiß, dass mein Erlöser lebt, bin ich dann gerecht vor Gott? An Gott? Ja. Bin ich dann vollkommen in Christus schon? Ja. Vollkommen sind wir? Vollkommen? Ja, liebe Geschwister, worauf bei uns? Zu welchen der Freunde Hiobs gehört wir noch? Ja. Genügt, zurück zu Hiob 11. Entschuldigung, dieses Pult, nur wenn ich da immer arbeiten muss hier. Das ist so schräg, gell? Da wollen wir meine Bibel immer runterrutschen. Das gestatte ich dir nicht. So. Also, Hiob 11, was wir da noch lesen dürfen. Aber möchte Gott doch reden und seine Lippen gegen dich öffnen. Und das ist ein wunderbares Wort. Und dir kundtun die Geheimnisse der Weisheit. Hat euch ein wunderbarer, frommer Wunsch von dem Freund. Aber das heißt doch was? Ja, das alles fehlt ja vollständig. Aber er, der Sprecher, der weiß alles. Die Geheimnisse der Weisheit, der weiß das natürlich. Aber Gott muss dem Hiob jetzt deutlich machen, dass ihm die Geheimnisse seiner Weisheit, der Weisheit Gottes, noch verborgen sind. Das sind Freunde. Weiter. Noch einmal. Um dir kundzutun die Geheimnisse der Weisheit. Noch einmal. Die Freunde Hiobs. Wir haben ja von Hiob eben viel lernen können, alles lernen können. Sie haben Kenntnis und Erkenntnis Gottes gehabt, um die wir sie beneiden können. Ihre Sprüche sind weitgehend wunderbar. Aber missbrauchen sie ihre Weisheit, um den Hiob kleinzuschlagen. Deshalb muss Hiob für sie bitten, damit Gott nicht an ihnen tun muss nach ihrer Torheit. Dass sie das Doppelte ist, Geheimnisse der Weisheit, an Bestand. Was wir bis jetzt fassen können, dass die Geheimnisse der Weisheit das Doppelte sind. Dann müsstest du erkennen, dass Gott dir viel von deiner Missetat
ganze Tat übersehen.
Das heißt, wenn Gott an dir jetzt handeln würde, hier, wie du es verdientest wirklich, dann müsste er dich noch 7-mal mehr züchtigen. Guter Fall. Er fährt wunderbarerweise weiter. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen? Oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Merken wir, was die Freunde für Weisheit hatten. Wenigstens sind ihnen Begriffe geläufig, die sie alle von Hiob gelernt haben. Wunderbar. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Ergründen. Wer von uns ist so weit, das Wesen des Allmächtigen ergründet zu haben? Der herrliche Worte, gewaltig. Geht doch nicht. Himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Ein Wort. Tiefer als der Scheol sind die Geheimnisse der Weisheit Gottes. Wir haben bis vor kurzem, nicht etwa seit 5 Jahren, erst dieses Wort gekannt, zur Kenntnis nehmen dürfen. Die Geheimnisse der Weisheit Gottes sind tiefer als der Scheol, tiefer als das Totenreich. Vorher war das Totenreich das Tiefste, was es in unserem, nach meinen Begriffen, gab. Tiefer als der Scheol. Aus Gott heraus ist die ganze Schöpfung geworden. Aus ihm heraus geschaffen durch das Werk seiner Hände trägt er alles. Und in ihn hinein zurück ist alles geschaffen. Zum Glück sind die Geheimnisse der Weisheit Gottes noch tiefgründiger als der Scheol. Also die Liebe Gottes trägt auch das ganze Totenreich. Wie viel trägt die Liebe Gottes? Wie viel?
Alles.
Also auch das ganze Totenreich trägt die Liebe Gottes. Verwandelt an das herrlichste Ziel, an ein so herrlicheres Ziel als Tod und Totenreich und Verdammnis für uns. Vorerst also hoffnungslos erscheinen. Länger als die Erde, Längengrade, ist ihr Maß und breiter als die Meere. Wenn er vorüberzieht und ihn verhaftet nimmt, also hier bin ich da, und zum Gericht versammelt, wer will ihn dann ehren? Denn er, Gott, er kennt die falschen Leute, ich füge hinzu, hier. Also wie weit war die Kenntnis des Freundes schon daneben geraten, dass er den Hiob jetzt so anbringt. Er, betont, kennt die falschen Leute und er sieht Frevel, ohne dass er Acht hat. Auch ein wohlköpfiger Freund. Jetzt reicht von dem Freund weiter zu hören. Und wir schlagen auf,
Wir schlagen vor. Wir kommen ins Neue Testament entsprechend. Nehmen wir Römer 11. Liebe Geschwister, alles altbekannte, längst bekannte Worte. Also, Römer 11. Also, Entschuldigung, wenn ich Mühe habe zu blättern. Ich habe gestern Abend noch bis Mitternacht versucht, meine Bibel etwas zusammenzuflicken, aber nichts mehr zu wollen. Römer 11. Bitte jetzt nicht denken, Bruder Muhl, die Worte kennen wir schon lang. Dann hätten wir sie längst noch nicht erkannt, wenn wir sie schon lang kennen. Vers 29. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereitbar. Für welche Sorte von Menschen gilt dieses Wort hier? Ist es gemeint? Ja, für das auf die Seite gestellte Volk Israel. Gnadengaben Gottes den Vätern Israels gegeben und Berufung sind unbereitbar für Gott. Dürfen wir weiterfahren und sagen, so würde Paulus schreiben, wie viel mehr bei uns, denn bei uns ist kein Gesetz mehr, das was zu melden hat, und kein Werk mehr, das wir zu leisten haben, sondern für uns gilt nur Gnade und Glauben. Und zwar nicht unser Glaube, denn unser Glaube heißt Jesus Christus. Wo wir lesen, wir sind gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus. Da steht im Griechischen, wir sind gerechtfertigt durch den Glauben Jesu Christi. Für uns. Und so hat am Schluss dann auch Hiob für seine Freude geglaubt. Denn die Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereitbar. Wunderbare Kraftworte Gottes für den heutigen Staat Israel und uns aus der Urteil. Können wir trösten, tröstet mein Volk. Ja, wer kann da trösten? Wir. Unbereitbar. Denn gleich wie ihr einst nicht geglaubt habt, ihr, also auch, mit, auch unter den Nationen, als Nicht-Israeliten, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch den Unglauben der Juden. Oh, wir haben doch gemeint, wir seien unter die Begnadigung gekommen durch den Opfertod Jesu Christi. Aber was steht denn hier? So etwas. Durch den Unglauben der Juden. Worten übereinstimmen.
auch ihr einst nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid durch den Unglauben dieser Juden. Geht's aber noch weiter. Also haben auch jetzt diese Juden an eure Begnadigung nicht geglaubt, sondern 2000 Jahre lang den Namen Jesus verflucht samt uns. So haben auch jetzt diese Juden 2000 Jahre lang an unserer Begnadigung Gottes, der Gott Israel durch Jesus Christus, nicht geglaubt. Zu welchem Zweck hat Gott das genehmigt? Auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Es hört wieder ein bisschen alles auf. Man kann also 2000 Jahre lang im Widerspruch und Unglauben seinen Weg gehen als Volk, widersprechen, fluchen. Und was hat Gott im Sinn, da 2000 Jahre lang still zuzuschauen? Entschuldigt. Steht irgendwo geschrieben, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch weit überschwänglicher geworden. Steht so geschrieben. Könnte ein solches Wort missbraucht werden? Sehr. Denn Paulus fährt ja gerade weiter. Soll ich also drauf lossündigen, damit die Gnade noch mehr Möglichkeit habe, gnädig zu sein? Und gar nicht die Frage, denn wer so das missbrauchen würde, der würde dann wieder ein gerechtes Gericht Gottes zu Ruf haben. Auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben oder Ungehorsam eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Muss wiederholen und sagen, dieses Einschließen aller von Seiten Gottes ist nicht im geringsten eine Vergewaltigung aller, sondern eine Genehmigung der Entwürfe der Herzen seiner Geschöpfe, die Sache der Geschöpfe sind. Wir kennen diese Wahrheit. Und da Gott seinen Geschöpfen im Unglauben und Widerwillen gegen Gott und Kleinglauben und Feindschaft gegen Gott und Christus ihren Willen gelassen hat, weitgehend, wusste er, na gut, einverstanden, wenn sie wollen, dann sollen sie alle in den Widerspruch, in den Unglauben eingeschlossen sein. Und dann können sie selber nicht mehr raus. Erst dann. Wie beim Pharao. Er verstockt, wenn er will. Gott. Und er begnadet, wenn er will. So, und der Pharao hat halt verstockt. Na ja. Wir wissen Bescheid. Siebenmal lass mein Volk ziehen. Wer ist der Gott? Dann heißt es, und der Pharao verstockte sich. Zweites Mal verhärtete sich, verstockte sein Herz, so und so. Und erst zum achten Mal lass mein Volk ziehen. Und die sieben Wunder sind geschehen, alles nicht gerissen. Jawohl, ich bilden Sie nicht, lasst euch nicht ziehen. So. Da erst lesen wir, da verstockte Gott das Herz des Pharao. 7-mal Pharao, willst du? Immer noch nicht? Immer noch nicht? Nein, nein, Gott, nicht die Frage. Einverstanden, jetzt geschehe dein Wille, Pharao. Und jetzt kann er nicht mehr zurück. Und jetzt kommt das. Wir dürfen wirklich staunen, liebe Geschwister. Was Gott damals, erstens dem Hiob, an Christus-Erkenntnis geschenkt hat, Gottes-Erkenntnis geschenkt hat, damit auch seinen Freunden, kannst du die Tiefe des Höchsten ergründen, jetzt Paulus hier. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte, unausspürbar seine Wege. O Tiefe des Reichtums. Ob der Scheol da sein oder noch tiefer als der Scheol, wie wir gehört haben. Ein Reichtum. Ein Reichtum der Erkenntnis des Gottes für uns. Für die gilt, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber, die wir ihn lieben, hat er diesen Geist gegeben, diesen Geist, der alles erforscht. Und auch die jetzt Geheimnisse der Weisheit, auch die Tiefen Gottes. Und wo hören die Tiefen Gottes auf? Nach unten? Nach oben? Ja, die Tiefen Gottes nach oben. Die Tiefen bis ins Herz Gottes hinein. Wo hören im Herzen Gottes dort die Tiefen auf? Wo hören die Tiefen der Gedanken Gottes auf? Ein Reichtum. Unausforschlich seine Gerichte. Unausspürbar seine Wege. Die Gerichtswege Gottes sind also unausforschlich, unausspürbar. Und jetzt haben wir gehört, bis jetzt, ich hoffe, wir verstehen immer besser, in welcher Richtung, zu welchem Endzweck vor allem, zu welcher göttlichen Endlösung aller Probleme und Fragen im Weltall wirken sich diese Tiefen der Gerichtswege Gottes auf. Genau in der Richtung. Je unverständlicher und tiefer Gerichte Gottes sind bis und mit dem zweiten Tod, dem Feuersee, umso wunderbarer und herrlicher ist der Endertrag Gottes, den Gott mit denen erreicht, die durch diese Gerichte gegangen sind, gehen muss. O Tiefe des Reichtums.
unausschafflich sein dürfen. Unsere Frage war eben, in welcher Richtung sind die unausschafflich und unausspürbar? Das da von einem Reichtum der Gnade und Barmherzigkeit Gottes die Rede ist, bei allen Gerichtswegen und sehr einfach, liebe Geschwister. Solange ich von einem Weg spreche oder gar unterwegs bin, bin ich dann am Ziel. Alle Wege Gottes sind nie Ziele. Auch alle Gerichtswege Gottes sind nie Ziele Gottes. Er gedenkt es nicht nur immer, trotz aller Genehmigung von allen möglichen Bosheiten, gut zu machen, sondern er gedenkt es anbetungswürdig, herrlich zu machen. Wir schlagen den ersten Korintherbrief auf. Oh, den kennen wir auch schon lang. Ihr versteht mich. Schon lang kennen, längst noch nicht erkannt. Ich bin ja froh, liebe Geschwister, dass der Herr Gnade gegeben hat, dass ich wieder besser lesen kann. Zeitlang musste ich einen Bruder bitten, die Stellen zu lesen. Und dann habe ich sie ausgelesen. Also, 1. Korinther 2. Wollen wir beachten, bevor wir von Vers 6 anlesen, die ersten Verse. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, euch, also Vortrefflichkeit der Weisheit, euch das Zeugnis Gottes verkündigen, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in der Schwachheit und in Furcht und in vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Dazu, damit nicht jemand oder diejenigen, die sagen, ja, ja, also alles, was über Verkündigung des Kreuzes Christi hinausgeht, das lehne ich ab. Paulus hat selber geschrieben, ich wollte nichts wissen als Christus gekreuzigt. Ja. Also der will dann von Weisheit und Verstand und Besonnenheit und Klugheit und wie die Dinge alle heißen, lehnt er ab. Ja. Ich habe das schon gehört. Solche Verkündigung. Damit wir hier die richtige Antwort haben, lesen wir die ersten Worte in Kapitel 3. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden, als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christo. Sie waren und blieben in Christo durch die Gnade Gottes. Daran rüttelt Gott nicht. Auch was die Korinther betrifft, gilt, Die Gnadengabe der Berufung der lieben Korinther ist für Gott und Beweiber. Da könnt ihr, ja, ich will mal sagen, könnt ihr machen, was ihr wollt, nützt alle. Nützt alle. Ihr seid nun begnadet und berufen. Da ändert Gott kein Lot. Kommt das aber? Ich konnte unter euch was nicht tun. Ich konnte nur reden als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen und doch in Christo behandelt. Ah ja, ich kann ja einen noch Unmündigen, kann ich nicht, weiß was für Geschäftsaufträge, Anschaffungen und so weiter. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise. Ja? Denn ihr vermochtet es noch nicht, Speise zu euch zu nehmen, aber ihr vermöget es auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschen. Denn wenn einer sagt, ich bin der Paulus, ich bin der Apollos, ich bin der Petrus und so weiter. So. Aha. Also jetzt verstehen wir die ersten Worte in Kapitel 2. Aber wunderbar. Wunderbar. Diese Demütigung, die die Korinther Gemeinde hier mit dem ersten Brief von Paulus hat lesen müssen, haben die sich offenbar so darunter gewollt, geschämt und untergefallen. Kommt dann ja ein zweiter Brief auf, wird das bestätigt, was ich jetzt sage. Dass es gar nicht lange ging, konnte Paulus schon weiterfahren, in Vers 6. Und dann, was kann er dann den Korinthern im ersten Brief schreiben, in Kapitel 13? Das Hohelied der Liebe Gottes. 1. Korinther 13, 13. Oh, 13, 13. Bruder Mul, hast keine Angst davor? Ist nun die Liebe die größte von ihnen? Drei sind es, die da bleiben. Der Glaube, die Hoffnung, die Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Ich habe glaube hier schon erzählt, oder war das in Langensteinbach? Ich war ja als Student in München in der Familie Fosterer, war ich sozusagen der dritte Sohn. Der Wilhelm Fosterer und der Otto Fosterer, die Schwester. Abend für Abend fast haben wir Bibelforschungsarbeit betrieben und ich war mal allein. Im Wohnzimmer, da kommt die Mutter Fosseler zu mir und sagt, oh Herr Mund, helf uns mal. Unser armer Otto, der ist am 13. geboren. An einem 13. geboren. Herr Mund, können Sie mir da helfen? Na ja, ich kann schon helfen. Schlafe erstens auf 1. Korinther 13, Vers 13. Das haben wir eben gehört. Oh, da hat sich schon zu leuchten beginnen. Ja, das genügt noch nicht, Mutter Fosserer. Jetzt schlagen wir noch 2. Korinther 13, Vers 13 auf, was steht denn da? Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gut, also die liebe Mutter war geheilt. Er sandte sein Wort und heilte sie. Und hier nun Vers 6, altbekannt. Wir reden aber Weisheit. Und jetzt? Unter den Vollkommenen. Ich habe vorhin die Frage gestellt, sind wir gerecht? Ja, sind wir vollkommen? Etliche Fragezeichen. Ja. Das heißt, ihr Korinther, ihr seid ja noch Säuglinge, ihr bedürft der Milch. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, in Christus natürlich. nicht aber Weisheit dieses Zeitalters, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgen. In einem Geheimnis, die verborgen. So fing unser Thema an heute Abend in Hiob 11. Welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern, also als er uns berufen hat, zu unserer Herrlichkeit. Was? Die verborgene Weisheit in ein Gottes, in ein Geheimnis gehüllt. Hat Gott bereitet zu unserer Herrlichkeit. Kannst du die Geheimnisse der Weisheit Gottes erreichen? Ja, ja. Da wird das bestätigt. Welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeiten der Zeitalter, zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitalters, den Fürsten und Gewalten im Unsichtbaren und auch im Sichtbaren, erkannt hat. Denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Nach meiner Erfahrung, oder selber auch, bei mir, sag mal kurz so, ist dieses Wort immer so gelesen worden, dass diese Fürstentümer und Gewalten im Unsichtbaren und Sichtbaren in der Niedrigkeitsgestalt Jesu nicht den Sohn Gottes erkannt hätten. Denn hätten sie ihn als Sohn Gottes erkannt, dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Ja, da nicken liebe Geschwister. Total falsch. Es geht hier darum, im Griechischen ganz klar, hätten sie die verborgene Weisheit Gottes erkannt, von der hier die Rede ist, dass er, sagen nicht sogar Dämonen, wir kennen dich, du Sohn des Höchsten, bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Haben die Weingärtner den kommenden einzigen Sohn des Besitzers des Weingartens als Sohn erkannt? Bitte. Ah, jetzt kommt der einzige Erbe. Die alle, die hohen Priester und so weiter, die haben genau gewusst. Kommt ja einer, Herr, wir haben ja erkannt, dass du von Gott kommst. Und so weiter und so weiter. Also ganz klar. Hätten sie die verborgene Weisheit in ein Geheimnis noch gelöst, hätten sie die erkannt, dann hätte sich Satan und seine Leute und die Rechten und die Linken diese Universalblamage nicht geleistet, die sie zu spät erkannt haben. Seht, wir schlagen hier noch ein entsprechendes Wort auf, im Kolosserbrief, was wir auch schon längst kennen. Ich spotte ein wenig, liebevoll, also Kolosser. Ich bin so viel von Kolosser. Kolosser 2, um es kurz zu machen. Vers 14 ist schon Vers 2, Kapitel 2. Ja. Vers 14. Als er, Gott durch Jesus Christus, ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, nämlich des Gesetzes, die wider uns war, hat er sie aus der Mitte der Strafakten weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Warum? Bis jetzt haben wir gemeint, sie hätten ihn ans Kreuz genagelt. Was hat die verborgene Weisheit Gottes in ihrem Geheimnis gemacht? Während er sich von ihnen buchstäblich ans Fluchholz nageln ließ, hat er die Anklageschrift des Gesetzes gegen sie, die ihn angenagelt haben, hat er die angenagelt, gekreuzigt. Darf ich das mal so sagen? Da wurde von der verborgenen Weisheit Gottes der Fluch verflucht. Minus mal Minus gibt das. Was haben wir lernen müssen? Gibt das Plus? Ja. Aber das ist das Einfachste. Wir lesen weiter. Die Anklageschrift gegen sie angenagelt. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, sie haben doch ihn ausgezogen, buchstäblich. Er hing nicht mit einem schönen Tüchlein da am Kreuz, vollständig nackt ausgezogen. Und was geschah? Da hat Gott in seiner verborgenen Weisheit und diesem Geheimnis der verborgenen Weisheit hat er sie nackt los hingestellt in der ganzen Schöpfung. Hat er sie ausgezogen. Und als er die Fürstentümer und Gewalten ausgezogen hatte, zweitens, stellte er sie öffentlich zur Schau. Wir haben gemeint, sie hätten ihn öffentlich zur Schau gestellt, nicht mehr. Und der Verborgene, das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, indem er in Christo mit sich machen ließ, was sie wollten, hat er da gedacht, es gut zu machen mit ihm? Nein. Anbetungswürdigerweise herrlich zu machen. Also, liebe Geschwister, was ist da auf Golgatha alles geschehen? Was sind da für Auswirkungen da? In der ganzen Schöpfung? Noch nicht genug? Öffentlich zur Schau? Indem er durch dasselbe das Kreuz über sie einen Triumph feierte. Dabei haben sie über ihn triumphiert. Also wenn das Gottes Sohn wäre, der wäre ja schon längst vom Kreuz herabgestiegen. Einen Triumph über sie feierte. Und jetzt kommt dann kommen die wunderbaren, einfachen Worte an die Kolosser. So richte euch, Kolosser. Nun, da
die Dinge so stellen, so gewaltig, in der göttlichen Realität und Wirklichkeit. Und wir da in den ganzen Genuss dieser Auswirkungen, dieser verborgenen Weisheit Gottes in ihrem Geheimnis Bescheid wissen dürfen, da hineinversetzt sind. So richte euch nun, liebe Kolosser, niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder von Neumonden oder Sabbaten und so weiter. Und liebe Geschwister, heute gibt es so dicke und so große Bücher, worin geschrieben steht, was ein wirklich gläubiger Mensch nicht essen und nicht trinken und nicht wahrnehmen darf und nicht betasten darf und so weiter und so weiter. Noch nicht genug. Es kommt das Gewaltige. Alle diese Dinge im Buche des Gesetzes vorhanden sind nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Aha. Also einen Sinn haben die Dinge alle. Denn Paulus schreibt von uns, wir wissen durch den Geist, der uns gegeben ist, dass das Gesetz vom Sinai geistig gelesen werden kann. Wo sich dann jeder Fluch in Segen verwandelt und jede Finsternis in Licht und jede Androhung in Weisung und so weiter. Ja, lieber Bruder, woher gibt es so etwas? Das sind alles bei unserem Gott normale Dinge der verborgenen Weisheit Gottes. Das ist bei Gott alles normal, was wir als unmöglich so etwas. Nein, naja, unmöglich bei uns kommen. Aber genau die Dinge sind bei unserem Gott nicht unmöglich, also selbstverständlich, mit Leichtigkeit möglich heißt das, was bei uns unmöglich scheint, solange wir unsere Weisheit verkehrterweise festhalten. Alle diese Dinge, Speise- und Trankvorschriften und so weiter, festen. Nur ein Schatten der zukünftigen Dinge. Der Körper aber, der diese Schatten wirft, das ist diese Vorschriften, Sanzung, ist der des Christus. Und der Leib aber, der diese Schatten wirft, im ganzen Alten Testament, dem Gesetz der Propheten, ist der Leib des Christus, der diese Schatten wirft. Ich gehe sinnend meinen Weg. Auf einmal huscht ein Schatten da unten vorbei. Guck, ein Segelflieger, der hat kein Geräusch gemacht. Hätte ich den Segelflieger, den hätte ich gar nicht bemerkt, wenn ich der Schatten gerade vor mir rüber gehuscht wäre. Der Segelflieger war der Körper, der den Schatten geworfen. Wenn ich gerade hätte gucken können, dann hätte ich genau am Schatten die Form des Segelflugzeuges wahrnehmen können. Darf er nicht stehen bleiben? Das heißt, für uns ist jedes Wort im Alten Testament hebräisch geschrieben. Jeder Buchstabe. Ein Stück von dem Schatten des Leibes des Christus. Und da wir jetzt den Herrlichkeitsleib des Christus noch nicht sehen können, gibt Gott uns an unzähligen Schattenrissen Form und Bewegung des Leibes des Christus an. Also wir können unsere zukünftige Herrlichkeit als Glieder an diesem Leib des Christus schon jetzt sehen und verstehen lernen, erkennen lernen,
wenn wir durch den Geist, der uns gegeben ist, jetzt im Anfang war das Wort. Im Anfang schuf Gott die Himmel, Anfang und Ende der Himmel und Anfang und Ende der Erde. Was habe ich jetzt gemacht? Wer hat mich verstanden? Wer hat das schon gehört? Anfang und Ende der Himmel, Anfang und Ende der Erde. Das sind im Hebräischen zwei Wörtchen, bestehen aus je nur zwei Buchstaben. Aus dem ersten und dem letzten hebräischen Buchstaben. Und die übersetzt niemand. Also Hebräisch lernen. Bereshit bara ha Elohim, jetzt kommt das, die zwei Buchstäblein, Aleph und Tav, gelesen Et. Et ha-Shamayim, das heißt jetzt, Aleph und Tav, erster und letzter Buchstabe, heißt das Erste der Himmel und das Ende der Himmel, schuf Gott schon davon. Und das Erste der Erde und das Letzte, was Gott mit der Erde erreichen wird. So, zwei Buchstäblein und das schon alles drin. Schon alles, die ganze Lösung für alle Probleme sind da drin. Und genau die werden nicht übersetzt, weil sie nicht übersetzbar sind, erklären. Ja, und wenn man so blöd und dumm ist wie unser einer, dann wird es genau dort, wo es unübersetzbar, unerklärlich, unausdrücklich ist. Und wie der gesagt hat, wie kannst du die Tiefe Gottes erreichen? Die können wir natürlich nicht erreichen, aber Gott hat uns mit in die Tiefen seines Herzens hineingenommen. In die unerforschlichen Tiefen seiner Gedanken, seines Herzens. Und ich sage jetzt, Halleluja, Amen.